und Zuschauer. Unser nächster Gast ist eins der bekanntesten Fernsehgesichter, wenn es um Autos geht. Denn er moderiert das Automagazin Grip, das Motormagazin bei RTR 2. Er handelt aber auch mit PS-starken Luxusautos, ist also auch Unternehmer. Aber ich glaube, der eigentliche Luxus ist, dass er hier in Deutschland Frieden und Freiheit gefunden hat. Darüber sprechen wir. Ich begrüße sehr herzlich Hamid Mossadegh. Ja. Dem, wofür man dich kennt, mit den Luxusautos. Was bedeutet Luxusauto? Ab welcher Kategorie, also Geld, beginnt ein Luxusauto?
Naja, Luxusautos beginnt, erstmal muss man ganz klar sagen, kein Mensch braucht das Auto. Es ist echt, es ist Luxusgut ohne Ende. Aber trotzdem gibt es da so viel autoaffine Menschen auf der Welt, die dann einfach sagen, ich habe alles in meinem Leben erreicht, ich habe alles und ich möchte jetzt auch eine nette Autosammlung aufbauen. Und ich würde mal sagen, Luxus ist für denjenigen, der seinen Kindheitstraum erfüllt, ein VW Käfer schon, aber für denjenigen, der schon gefühlt 30 Autos in der Garage hat, dann ist das der spezielle Ferrari California 250 Short V12. Also es gibt tausende Sachen, die man davor hat. Also Luxus ist immer im Augen des Betrachters.
Wir haben jetzt ein paar Fotos gesehen, während du gesprochen hast, von echten Luxuskarossen, die ein bisschen besonderer sind als ein VW Käfer. Mhm. Was ist das teuerste Auto, was du jemals verkauft hast?
Das teuerste Auto, was ich verkauft habe, war ca. 4,7 Millionen Euro.
Für ein Auto?
Für ein Auto.
Was war das?
Das war ein LaFerrari Aperta.
Ein aus Ferrari. Gold.
Aus Italien.
Ja, das macht die Sache aber nicht besser.
Nein. Aber sag mal jetzt ganz im Ernst, dieser Preis ist doch nicht mehr zu rechtfertigen mit Material, oder?
Nein,
null. Das geht nur noch über Limitierung und künstlich Begehrlichkeiten schaffen, oder?
Es geht nur über Limitierung. Das macht Ferrari, das machen die Italiener natürlich ganz geschickt. Das hat schon Enzo Ferrari damals angefangen, den Markt so knapp wie möglich zu halten, dass die Leute tatsächlich dahin fahren und egal in welchem Segment die tätig sind, ob das weltbekannte Profisportler sind oder weltbekannte Unternehmer sind, die müssen um so ein Auto betteln. Und die entscheiden dann mit einem Interview in Italien, bekommst du das Auto oder bekommst du es nicht. Aber wenn man sich natürlich...
Also man darf es noch nicht mal kaufen, wenn man das Geld hat?
Ja.
Wenn jetzt Jan Weiler da hingeht und sagt, so, ich bin Bestseller-Autor in Deutschland, ich möchte gerne den Ferrari, dann wird überlegt, ob er ihn besitzen darf?
Naja, da wird die Historie erstmal angeschaut, wie viele Ferraris du besitzt, wie viele Ferraris du tatsächlich noch in deiner Garage hast.
Ich habe irgendwann noch zu zählen.
Genau. Und das sind die Punkte, die Italiener sehr, sehr schlau machen. Aber wenn man sich detailliert jetzt mit Material und so weiter, natürlich ist das Handarbeit, natürlich steckt da extrem viel Emotion hinter, eine Ikone steckt dahinter, aber wert ist es definitiv nicht.
Mhm. Wer gehört zu den Käufern, die du betreust?
Ja, meine Kunden möchten natürlich natürlich anonym bleiben, das ist klar, aber ich habe von Profisportlern bis Industrielle, die ich weltweit betreue, deren Sammlungen ich betreue, die aber auch, der ein oder andere wird bestimmt das Ganze hier sehen, aber die ja auch gar keine Geduld haben. Das heißt, ich muss permanent am Handy sein und permanent auf Zack antworten. Und wenn so ein Auto limitiert ist auf 499 Stück, dann will er davon einen haben und dann musst du ein Auto besorgen, egal wie. Und bist du 10 Minuten zu spät, dann sind 5 vor dir, die ihm das Auto verkaufen.
Und gibt es unter diesen Käuferinnen und Käufern, gibt es da auch, ich sag mal so, ganz normale Menschen, die ihr Leben lang sparen, weil sie diesen Traum haben, weil das Auto eben ein Ferrari das ist, was auf ihrer Bucketlist ganz oben steht? Also jetzt kein Sportler, sondern vielleicht, weiß ich nicht, ein Handwerker? Oder?
Das sind mir die liebsten Kunden, ehrlich gesagt, die jahrelang darauf gespart haben. Und dann, die kennen sich besser aus als ich. Also die kommen und sagen, Hamid, da brauchst du mir nichts erzählen, was technisch ist und so weiter. Ich möchte das Auto haben und ich möchte die Farbkombination haben. Und daraufhin habe ich jetzt 15 Jahre, 10 Jahre oder 12 Jahre gespart. Und so muss es aussehen. Und dann kommt er und schaut sich das Auto auch 3 Tage gefühlt an. Passen die Spaltmaße? Wie ist die Historie? Und da ist ja wieder Leidenschaft dahinter. der ganz große Sammler, der einen Millionenbereich Sammlung hat, den ist es, ja gut, der ist auch noch mit Leidenschaft dabei, aber vielleicht 3 Tage, dann hat er sich wieder satt gesehen. Aber bei ihm, da gehst du nach 5 Jahren wieder zu ihm und auf einen Espresso und der himmelt dieses Auto noch so an. Und ja, das ist halt eine andere Welt.
Es ist wirklich eine andere Welt. Also du hast ein Buch geschrieben und da liest man dann auch, dass du schon, ich weiß nicht, Espresso-Maschinen, irgendwelche Bentleys eingebaut hast und natürlich werden dann noch irgendwelche Köpfe von irgendwelchen Geliebten eingestickt in die Kopfstützen von irgendwelchen Ferraris oder so. Also es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt und es gibt keinen Wunsch, den du unerfüllt lässt. Ja. Und das ist echter Luxus, in dem du da unterwegs bist, ne? Also von der Abteilung her. Aber ich glaube, und jetzt komme ich zu dem, was ich so interessant finde, obwohl ich mich für Autos interessiere, zu deiner Lebensgeschichte, weil die ersten Jahre deines Lebens, die waren ja wirklich ganz anders. Die hatten mit Luxus überhaupt nichts zu tun. Das, was du heute machst, hast du dir komplett alleine erarbeitet. Du bist ein richtiger Self-Made-Man, denn du bist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Und zwar bist du aufgewachsen im Iran. Du bist 1979 geboren. Mhm. Und das bedeutet, wenn du die ersten 7 Jahre im Iran warst, bedeutet das, dass du im Krieg aufgewachsen bist. Da war gerade Krieg gegen den Irak, Saddam Hussein. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit?
Also ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich immer Angst im Gefühl. Wobei wir, ich muss ja sagen, ich hab versucht, das so authentisch wie möglich rüberzubringen, weil ich finde, das Wort Angst, wenn einer zu mir sagt, ich habe Angst, das musst du natürlich ernst nehmen, ist gar keine Frage. Aber Todesangst zu haben und zu wissen, wir gucken gerade ganz normal irgendwas im Fernsehen, was die Mullahs da erlaubt haben, das war ja nichts, das war kein Entertainment, das war nur Propaganda. Und dann kommt auf einmal Alarm und dann spürst du, wie dein Großvater, wie deine Großmutter pure Angst in den Blicken haben und du als Kind das Ganze beobachtest und alle Lichter sind dann aus, weil die Stadtwerke ja die Lampen ausgemacht hat, damit die Flieger von Saddam Hussein oben nicht sehen können, wo die exakt die Bomben runterschmeißen können. Und dann hieß es nur noch ab, runter, Keller. Und da sitzt du im Keller mit deinen Nachbarn und dann spürst du richtig, das kann jeden Augenblick passieren. Und dann fängst an, wie so ein Erdbeben, dann sind das vielleicht 2-3 Kilometer weiter, wurde ein Haus getroffen. Und diese Erschütterung ist so krass, dass du das da auch erlebst. Und das ist Angst und das ist meine Kindheit.
Du hast gerade von zu Hause erzählt, von der Angst bei deinen Eltern, bei deinen Familienangehörigen, von den Angriffen vom Luftschutzkeller. Wie war es denn tagsüber? Also zum Beispiel in der Schule. Da hat Krieg natürlich auch eine Rolle gespielt. Inwiefern?
Ja, Krieg war, es war alles nur Ayatollah Khomeini und unser Riesenfeind.
Also Propaganda.
Propaganda, nur Propaganda von Stunde eins. Also wenn ich jetzt sehe, wie meine Kinder hier zur Schule gegangen sind und ganz normal Alphabet gelernt haben, haben wir auch, aber immer Propaganda. Wir mussten jeden Tag auf dem Schulhof stehen, dann wurden unsere Fingernägel geprüft und dann sind wir ja natürlich Jungs und Mädchen ganz klar getrennt und da ging es nur im Kunstunterricht, mussten wir halt Bilder malen, Fronten malen, wie die Irakis alle gefallen sind und wie die Iraner ihre Fahne hochhalten und so bin ich in die erste Klasse gegangen und aber ich bin ja bei meinem Großvater, für mich mein Babai in dem Sinne, der mir extrem viel Sicherheit trotzdem geboten hat, wo ich mich immer sicher gefühlt habe. Wobei ich mich an eine Szene erinnern kann, da war ein Bombenalarm und wir waren alle unten und dann kommt mein Großvater rein und sagt zu mir und meinem Cousin, komm, lass uns hochgehen auf dem Dachgeschoss. Und dann haben wir uns, das war absurd, was ich da gesehen habe. Da siehst du ja nur noch, es ist alles dunkel, du siehst diese grünen Punkte, das sind die Kugeln, wo die versuchen, die Flieger zu erwischen. Und das als Kind zu erleben.
Das Flakfeuer wahrscheinlich.
Genau. Das als Kind zu erleben. Und dann noch, da gehst du zur Schule und da ist dein Klassenkamerad nicht da und der hat keine Grippe oder der hat keinen Magen-Darm-Grippe, der ist tot, der ist weg. Und das war eine krasse Zeit.
Wir haben auch ein Foto von dir, und zwar aus dieser Zeit. Soweit ich weiß, ist es das letzte Foto, was im Iran von dir und deinem Bruder, du bist der Ältere, ne?
Ich bin der Größere, genau.
Quasi angefertigt wurde. Denn dann entschied sich deine Familie, also eigentlich nur deine Eltern, dieses Land, den Krieg zu verlassen und zu fliehen. Ihr wolltet eigentlich in die USA, dafür reichte das Geld nicht.
Genau.
Und deswegen seid ihr nach Deutschland gekommen. Ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, damit wir die ganze Geschichte erzählen können. Du bist mit deiner Mutter und mit deinem Vater und deinem Bruder geflüchtet. Was ist mit deinem Babai, mit deinem Opa passiert?
Also die Geschichte war so, ich bin ja eigentlich bei meinen Großeltern groß geworden. Ich wusste natürlich, wer meine Eltern sind, gar keine Frage. Aber ich bin, seitdem ich denken kann, war mein Babai mein Ein und Alles und meine Mamani, meine Großmutter auch. Und so sind wir groß geworden.
Dann sag auch, dass du das Talent zum Handeln von deinem Opa gelernt
Definitiv.
Hast. Definitiv. Der so ungefähr alles verkaufen konnte.
Er konnte alles verkaufen. Das war phänomenal mit ihm. Trotz Krieg, ich habe ihn immer begleiten dürfen und dann habe ich immer gesehen, wie er trotzdem immer gehandelt hat und immer positiv war. Mhm. Immer. Egal was war, er war immer positiv.
Und das wie war das für dich, dann deinen Opa zurückzulassen? Hast du das überhaupt geblickt, als du 7 Jahre alt warst und ihr Hals über Kopf das Land verlassen habt, dass du deinen Großvater nicht wiedersehen wirst?
Nein, also es war so, dass mein Vater ja 4 Wochen vorher geflüchtet ist in die Türkei, um dort um dort alles zu organisieren, wo es danach weitergeht. Amerika, Australien, Kanada. Deutschland war ja nie im Raum. Und dann bin ich mit meinem Babai, der meinte, komm, wir fahren nach Teheran und gucken uns Busse an, Busbahnhof. Und das ist natürlich als ein kleines Kind ist das für dich, mein Gott, wir schauen uns Busse an und Autos und so weiter, klasse. Und dann fahren wir los und so 10 Minuten, 5 Minuten vorher, weiß ich nicht mehr, sagt er zu mir so, es ist Zeit, dass wir uns verabschieden. Du bekommst jetzt ein besseres Leben. Tschüss. Und dann sitzt du da. Bist 7 Jahre alt, sitzt auf einmal neben deiner Mutter und neben deinem Bruder im Bus. Ich lag nur auf dem Boden, musste mich übergeben. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Ja, du schreibst sehr eindrücklich in deinem Buch, dass der ganze Bus nach Rauch gerochen hat, weil alle ihre Pässe verbrannt haben, um sicher gehen zu können, dass sie bleiben können und nicht zurückgeschickt werden, weil dein Vater sich auch gegen das Mullah-Regime stark positioniert hatte, ihr auch wirklich nicht mehr weiter hätte dort leben können, definitiv, weil er einfach bedroht wurde. Dann bist du in, ich fasse wirklich jetzt stark zusammen, bist du in Deutschland angekommen, du schreibst in einem Ort, den gar keiner kennt, bei Bielefeld. Ich kenne den, Schloss Holte-Stukenbrock, da habe ich Autofahren gelernt.
Nein, ernsthaft?
Ja, so schließt sich der Kreis.
Nein,
Schloss Holte-Stukenbrock. Als ich 9 Jahre alt war, hat mein Vater mir dort das Autofahren in seinem GTI beigebracht. Ich bin ja alleinerziehender Vater und so, das war auch ein bisschen speziell bei mir, aber es geht um dich.
Ja?
Da schließt sich der Kreis. Dort bist du als Flüchtling gewesen. Du bist 3 Jahre später geboren als ich. Wir hätten uns theoretisch über den Weg laufen können.
Wahnsinn.
Sind wir vielleicht auch.
Ja.
Wie bist du in Deutschland aufgenommen worden?
Also wir sind in Deutschland, wir waren ja erstmal in Berlin in einem Heim 4 Wochen. Und dann wurden wir zugeteilt. Und dann sind wir erstmal in Schloss Holte-Stukenbrock angekommen.
Ja.
Vor Gemeinde Schloss Holte-Stukenbrock in Stukenbrock. Ja.
Und ich entdecke immer neue Seiten an.
Ja. Wahnsinn, Schloss Holte-Stukenbrock.
Das was die für ein Vorleben hat.
Und dann sind wir angekommen mit dem Bus vor Gemeinde Schloss Holte. Und dann meinte meine Mutter noch, oh mein Gott, wir haben Glück gehabt. Guck mal, was für ein super Hotel wir gekriegt haben. Das war Sozialamt. Wir wussten es nicht.
Nee.
Und dann sind wir da reingegangen und da war ein gewisser Herr Böcker, der uns dann, ich habe als Kind nur noch so hochgeschaut, der war so groß, Vollbart und eine richtig fette Brille und er hat so markant gesprochen, wir haben ja kein Wort verstanden. Und dann Stunden später ging es weiter nach Stukenbrock-Senne. Also da ist nur eine Straße, eine Kneipe, eine Kirche unten, damals noch nicht Edeka, sondern, wie hießen die davor? Spar. Und wir kommen aus Teheran. Ja, und dann waren wir da. Und
hast du das Gefühl gehabt, du bist freundlich aufgenommen worden?
Ja, ich habe letztens auch mit meinem Bruder gesprochen, wir wurden so freundlich aufgenommen. Die Nachbarn haben uns Klamotten gebracht, auch jetzt nicht gebrauchte, neue. Die haben uns Spielzeuge gebracht. Mein Bruder hat ein Traktorgeschenk gekriegt, womit er dann immer durch die Gegend gefahren ist. Ich habe ein Fahrrad bekommen. Es war so herzlich sogar, dass er die Ärzte waren ja alle in Schloss Holte, das war ungefähr 6 Kilometer von Stukenbrock-Senne weiter. Die haben meinen Vater ihr Auto ausgeliehen. Also so wurden wir aufgenommen. Mhm. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und mein allererster Kumpel hier in Deutschland, hoffentlich schaut dazu, Michael, der hat dann so eine riesen Matchbox-Autosammlung gehabt. Und das war auch natürlich immer cool, mit ihm zu spielen. Also wir wurden verdammt herzlich aufgenommen.
Und man muss sagen, du hast so viel gemacht aus deinem Leben hier und aus dieser Freiheit und dem Frieden, den du hier erlebt hast. Du bist sehr erfolgreich geworden, großes Unternehmen aufgebaut, handelst eben jetzt mit Luxusautos, hast ein weltweites Netzwerk dir aufgebaut an Kontakten, bist Moderator. Vielleicht zum Abschluss des Gesprächs, weil ich verweise sehr gerne an dein Buch, weil da noch so viele Geschichten drinstehen, die es wert sind zu lesen. Aber vielleicht zum Abschluss, gibt es irgendetwas, was du zurückgeben möchtest oder was du vielleicht anderen Geflüchteten mit auf den Weg geben möchtest?
Also für mich ist es ganz wichtig, deswegen habe ich auch, das war auch die größte Ambition, ein Buch zu schreiben, dass du immer dranbleiben musst, dass du immer, ich habe um jeden Zentimeter in meinem Leben gekämpft und ich habe gewonnen, ich habe auch riesen Verluste gehabt, die habe ich immer alleine verantwortet, gar keine Frage, aber ich bin immer dran geblieben. Ich habe nie aufgegeben und das ist sehr wichtig und ich glaube, dass das jetzt für die Flüchtlinge wesentlich schwerer geworden ist als für uns 1986, aber trotzdem heißt es nicht, dass du hierher kommst und es ist alles offen, du kannst alles machen und so weiter. Nein, du musst dranbleiben und du musst hier noch härter arbeiten und das, was du aber hier bekommst, ist Frieden und das, was du hier bekommst, ist Freiheit und was du daraus machst, liegt in deiner Hand.
Hamid Mossadegh, vielen Dank.